Die Heiligung des Lebens. Zugegeben ein etwas salbungsvoller Titel, aber ich habe gedacht, das kann man hier auch mal bringen. Ich bin vor einiger Zeit, also wahrscheinlich letztes Jahr, bei der Predigtplanung mal über einen Bibelvers gestolpert beim Bibellesen. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, spricht Gott. Da habe ich gedacht, das ist doch mal ein tolles Thema, da kannst du doch mal drüber predigen. Steht auch ein bisschen was so im Umfeld, das ist toll. Und jetzt haben wir den Salat. Das Ganze hat sich nämlich als etwas üppiger erpuppt und während der Lektüre von 3. Mose 19 hätte ich eigentlich Lust gehabt, mit euch eine ganze Bibelwoche zu machen und jeden Abend so eine halbe Stunde zu reden, dann wären wir dem Text ungefähr gerecht geworden. Aber wir haben jetzt halt eine gute halbe Stunde. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben und wir werden sehen, ob es dir taugt. Was ich aber spannend fand, im letzten Gottesdienst hat die Doris quasi den Auftakt gegeben. Vielleicht unwissentlich, vielleicht war es der Heilige Geist. Sie hat nämlich gelesen, dass Gott in 2. Mose 19, also ein Kapitel vorher, also ein Buch vorher quasi, sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und parallel dazu aus 1. Petrus 2, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Also heute nun der Text, richte der ganzen Gemeinde Israel aus, was ich zu sagen habe. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Aber ich bin jemand, der geht gern den Sachen auf den Grund. Und jeder hat, glaube ich, irgendwie so eine Ahnung von heilig, ob das jetzt Carlo Acutis ist in der katholischen Kirche, über das man relativ diskutieren kann mit seiner Heiligsprechung, ob das so eine Ahnung ist wie was ich eigentlich sein sollte, aber wahrscheinlich nie erreichen werde, oder ist heilig überhaupt evangelisch, ist es nicht nur katholisch oder so. Ich habe mal nachgeguckt und will euch mal mit hineinnehmen. Heilig ist ein urbiblisches Wort und das Spannende ist, es bedeutet im Hebräischen ein bisschen was anders als im Griechischen, als im Deutschen, aber wenn man das zusammennimmt, gibt's ungefähr das, was Gott damit meint. Im Hebräischen, Kadosh, da heißt es etwas Abgesondertes, etwas Getrenntes, etwas Besonderes, aber schon auch ein bisschen was Reines dadurch mit gemeint. Im Griechischen, Hagios, das heißt ursprünglich etwas, vor dem man Scheu hat. Nicht wirklich Angst, aber was einem nicht so ganz geheuer ist, etwas Dubioses, aber auf alle Fälle auch etwas Verehrungswürdiges. Also eine ganz andere Stoßrichtung. Und wieder anders, heilig im Deutschen. Da steckt ja das Wort heil drin. Es heißt schon auch etwas Geweihtes, aber es heißt ursprünglich etwas Heilbringendes. Und heil, heile, heile Segen. Heil heißt eigentlich von der Bedeutung her etwas Ganzes, etwas Vollkommenes, etwas Unverletztes. Und diese drei Bedeutungsrichtungen gehen ungefähr den Sinn. Das ist ja das Spannende. Wir sind es gewohnt vom griechischen und lateinischen Denken. Etwas ist entweder so oder so. In der Schule die Definitionen. Gott denkt anders. Und die hebräische Sprache auch. Das hebräische Denken kreist und beschreibt verschiedene Sachen so lange, bis das Ganze ungefähr passt. Und so ist es auch bei dem, was wir heilig nennen. Es ist auf alle Fälle etwas Besonderes, etwas nicht Alltägliches. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, vor dem man Scheu hat, etwas nicht konkret Fassbares, etwas Verehrungswürdiges, aber, und da kommen wir nachher im Lauf der Predigt besonders dazu, etwas, das Heil bringt oder Heil macht. Übrigens, und da sind wir wieder auch beim Thema Heiligung, alle Gläubigen sind Heilige. Und da kann ich dich schon mal entlasten, Heiligung ist keine moralische Höchstleistung, zumindest nicht, wenn die Bibel davon spricht. Heiligung ist ein Geschenk Gottes. Im Neuen Testament heißen alle Getauften die Heiligen. Und die Gemeinschaft der Heiligen, die wir immer wieder im Glaubensbekenntnis zitiert, ist nicht eine Versammlung von Leuten, die sich besonders toll benommen haben oder alles richtig gemacht haben, sondern das ist ein Ausdruck für die Kirche selbst. Ein Beispiel, wo das besonders gut sichtbar wird, 1. Korinther 1, Vers 2, wo Paulus schreibt, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Jesus, die berufenen Heiligen allesamt, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jenem Ort bei ihnen und bei uns. Das ist, finde ich, auch eine ganz gute biblische Definition. Ich habe noch eine gefunden von einem Theologen, von Otto Betz. Ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Heiligung meint das Handeln, durch das der heilige Gott bestimmte Orte, Zeiten, Gegenstände und vor allem das Volk Israel aus der profanen Welt absondert und seinem eigenen Wesen angleicht. Müsst ihr nicht auswendig lernen. Ich denke, nach der Predigt werdet ihr das noch mal besser verstehen. Das erste Mal in der Bibel, wann taucht da das Wort heilig auf? Hat jemand eine Vermutung? Wenn Gott bestimmte Zeiten absondert, ganz am Anfang, ich löse auf bei der Schaffung des Sabbat. Da heißt es nämlich, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte und von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte und gemacht hatte. Und ein jüdischer Rabbi, Alan Ullmann, hat dazu mal gesagt, dies ist nicht nur die erste Erwähnung des Schabbats in der Tora, es ist auch das erste Vorkommen des Wortes Kadosch, heilig. Heiligkeit wird hier und in der ganzen Bibel durch den Akt des Innehaltens definiert. Bevor wir die Heiligkeit in unserem Leben entdecken können, müssen wir zuerst Gott nachahmen und innehalten. Fand ich auch sehr interessant. Was aber für das Verständnis und von heilig verstanden ist, es ist eine Trennung, es ist etwas Abgesondertes. Aber diese Trennung ist nicht undurchdringlich. Gott ist heilig. Er ist ganz, er ist vollkommen. Und unsere Welt ist das nicht. Das heißt, da ist eine Trennung. Aber Gott zieht sich eben nicht zurück und sagt, Leute, ihr seid mir viel zu schmutzig, euch fasse ich nicht an. Sondern er nimmt ja weiterhin durch die ganze Bibel und Menschheitsgeschichte Anteil am Schicksal von seinen Menschen. Und er greift ein. Er freut sich, er leidet und er führt letztendlich die ganze Welt trotzdem zum Heil. Das ist wichtig. Es ist eine gewisse Trennung. Heilig heißt ja schon etwas Besonderes, etwas Abgesondertes. Aber das ist nicht undurchdringlich. Was ich auch besonders spannend fand, Heiligung ist kein Selbstzweck, sondern Heiligung ist die Absonderung, um zum Heil zu werden. Das kann man am Beispiel von Israel ganz gut nachvollziehen. Israel ist ja Gottes heiliges Volk. Es ist abgesondert von den anderen Völkern, besonders erwählt. Das wird in der ganzen Bibel deutlich. Und trotzdem, und das war selbst mir neu, soll durch Israel, sollen die anderen Völker gesegnet werden. Das fängt bei Abraham an. Gott sagt ja zu Abraham, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und das geht mit Isaak weiter. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Also, Heiligung ist eine Absonderung, aber auch eine Beauftragung, das Heil, den Segen weiterzugeben. An der Stelle seufzen vielleicht schon die einen und sagen, warum soll ich mich überhaupt mit Heiligung beschäftigen? Das passt doch eigentlich gar nicht zu mir, haben wir doch gerade gehört. Wir Menschen sind von uns aus nicht heilig. Die Sache ist aber die, dass Gott das möchte. Gott sagt zum Volk Israel und auch zu uns, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das Spannende finde ich an der Stelle, dass er nicht sagt, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das wäre eine komplette Überforderung. Aber Gott sagt, ihr sollt heilig sein und ihr seid ja mein Volk. Also, ich bin heilig, dann sollt ihr es auch werden. An der Stelle ist es nochmal wichtig zu unterscheiden. Heilig heißt nicht perfekt, weil perfekt ist immer ganz nahe an arrogant und an unbarmherzig. Und das ist Gott nicht. Gott ist heilig. Und wenn wir dran denken, das kommt von heil. Heil heißt gesund, unverletzt und in diesem Sinn vollkommen. Gott ist die Liebe und er möchte diese Liebe weitergeben. Gott ist getrennt von der Welt, weil die Welt gebrochen ist, seit dem Sündenfall. In der Welt gibt es Sünde und da gibt es Leid und da gibt es alle negativen Folgen menschlichen Lebens. Und Gott möchte das ändern, auch durch uns. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der euer Gott, bin heilig. Aber wie geschieht denn nun Heiligung? Da gibt es, und deswegen bin ich auf dieses Kapitel gestoßen, das ganze Buch Dritter Mose, das heißt Leviticus im Lateinischen. Und ich weiß nicht, ob du noch den Ausdruck kennst, jemand die Leviten lesen. Das heißt, jemand ermahnen, jemand sagen, wo es lang geht. Das liegt daran, dass im Buch Dritter Mose ganz, ganz viele Regeln stehen. Und das kann einen total überfordern, aber 3. Mose 19 fand ich echt interessant, weil es eben eingeleitet wird, ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Und dann gibt Gott uns ein paar Tipps, wie das denn aussehen könnte und vor allem, welche Auswirkungen es haben könnte, dieses Heiligsein, diese Heiligung. Vorneweg, es gibt ein paar von diesen Tipps, die wir nicht mehr anwenden. Teilweise anwenden können, wie die ganzen Opferregeln. Wir haben keinen Tempel, wir haben keine Opferrituale mehr, Gott sei Dank. Gebote für den Umgang mit Tagelöhnern und Sklaven, die haben wir nicht. Deswegen gelten die Regeln für uns nicht. Unter den Regeln steht, esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist. Da setzen wir uns einfach drüber hinweg, auch wenn es im Neuen Testament nochmal wiederholt ist. Unser Fleisch ist nicht koscher, ist so, machen wir so. Und auch die Gebote für dieses Verhalten beim Einzug ins gelobte Land gelten für uns nicht, weil wir nicht in der Situation sind. Also da merken wir schon, in der Bibel steht doch, es mit Vorsicht zu genießen, weil wir mal gucken müssen. Ein Teil davon können wir gar nicht mehr befolgen. Aber das ist nicht so schlimm, weil das Wichtige steht nämlich in dem Teil, den wir auch heute befolgen können und der nach wie vor hochaktuell ist. Da gibt's nämlich zum einen die Gebote zur Stärkung der Beziehung zu Gott. Das eine ist tatsächlich die Sabbatheiligung oder die Feiertagsheiligung. Wir feiern ja zum Beispiel auch den Sabbat nicht mehr, wir feiern den Sonntag. Ist okay, aber man muss mal drüber nachdenken. Das ist Gott so wichtig, dass es sogar zweimal in den paar Versen behandelt. Und wir haben ja vorhin gehört, dass das vielleicht gar nicht so dumm ist, mal innezuhalten, mal sich zu besinnen. Gott hat auch innegehalten und er möchte, dass wir ihm danach eifern. Das Zweite, wendet euch nicht anderen Göttern zu. Ist klar, uns kommen da ein bisschen die 10 Gebote in Gedanken. Aber auch das stärkt die Beziehung zu Gott, indem wir ihn an erster Stelle setzen und nicht uns auf anderes verlassen. Interessant, missbraucht nicht meinen Namen, auch das aus den 10 Geboten, aber hier steht ausdrücklich auch, und entweiht ihn nicht, entheiligt ihn nicht. Und da sind wir wieder bei dem, etwas Heiliges ist etwas Besonderes. Und Gottes Name ist heilig. Mir als Franke ist es unglaublich schwer gefallen, auf das schöne Wort Allmächt zu verzichten, ja? Oder heutzutage ist es ja ganz gängig, oh mein Gott. Was ist daran falsch? Wenn wir das tagtäglich sagen, dann ist es nichts mehr Besonderes. Ich darf Gott jederzeit anrufen, aber bewusst die Beziehung zu ihm suchen. Für uns auch ziemlich klar, keine Wahrsagerei oder Zauberei, ist aber so wichtig, dass es auch zweimal vorkommt. und keine okkulten Totenrituale. Da nicken wir alle auch brav, käme keiner auf die Gedanken. Aber da ist es jetzt gut, wenn wir mal draufschauen, was steht denn da eigentlich da? 3. Mose 19, 27, 28, ich habe es mal mitgebracht. Ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. So, da hammert den Salat. Wer war im letzten Jahr mal beim Friseur? Raus. Wer hat sich heute Morgen rasiert? Raus. So, aber es steht doch in der Bibel. Und jetzt kommt noch was. Das ist für die Älteren vielleicht nicht so interessant. Ihr sollt euch um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einritzen. Ich bin der Herr. Und das Spannende ist, dass neuere Übersetzungen schon transferieren und interpretieren, ihr sollt euch nicht tätowieren lassen. Und es gibt viele Christen, die sagen, du darfst dich nicht tätowieren lassen. Das steht doch in der Bibel. Nö, ihr Lieben, steht nicht in der Bibel. Da steht drin, du sollst dir nichts einritzen. Käme ja auch kein gesunder Mensch auf die Idee. Und da ist die Verbindung zu dem Haupthaar und dem Bartstutzen. Wir müssen mal gucken, in welchem Zusammenhang steht das. Und deswegen habe ich es auch zusammengefasst, da geht's um okkulte Totenrituale. Anscheinend gab es im Umfeld vom alten Israel Riten, dass man, wenn einer gestorben war, sich die Haare geschnitten hat und den Bart abgeschnitten hat und was in die Haut geritzt. Kann man gut finden, muss man nicht. Aber das macht heute keiner mehr. Also auch das ist was, das tun wir automatisch nicht mehr. Ihr dürft weiter zum Friseur gehen, ihr dürft euch auch rasieren, wer das mag. Ich habe lieber einen Bart. Und ja, ihr dürft auch euch tätowieren lassen, wenn ihr das wollt. Das ist für viele ganz komisch, aber ich finde das wichtig. Nicht, das steht doch in der Bibel. Nee, steht's nicht. Im Gegenteil, es gibt unter koptischen Christen seit Jahrhunderten die Tradition, sich auf den Puls ein Kreuz tätowieren zu lassen. Und viele Christen in muslimischen Ländern machen das auch heute noch oft auch gut sichtbar an der Halsschlagader, um zu zeigen, ich gehöre zu Jesus. Du musst den Kopf abhacken oder die Hand, um das zu ändern. Kleiner Exkurs, Ende. Aber das fand ich jetzt auch wichtig, mal da zu sehen. Jetzt kommen wir zur zweiten Seite der Medaille. Nämlich zu den Geboten aus 3. Mose 19, die Beziehung zu unseren Mitmenschen stärken. Auch da lassen die 10 Gebote grüßen. Die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern von Gott übergeben worden. Der sagt, Ehre Vater und Mutter. Ist auch klar, ist auch kein Erziehungsmittel. Tu gefälligst das, was ich sage, steht schon in der Bibel. Nein, da steht, du sollst sie ehren. Und das hieß im Ursprünglichen, lass doch bitte die alten Gehbehinderten nicht einfach in der Wüste sitzen, wenn ihr weiterzieht. Sondern ehrt sie, die haben euch getragen, dann tragt sie. Wie das heute gelebt werden kann, ist ein anderes Thema, können wir auch gerne mal machen. Was ich nur auch sehr spannend fand, verseweise gibt Gott Anweisungen für die Sorge für Arme und Fremde. Damals war es eine agrarische Gesellschaft, die haben Ackerbau betrieben und Weinbau. Und Gott sagt, hey, du sollst das Feld nicht bis zum letzten Meter abernten, sondern lass am Rand was stehen und betreib keine Nachlese. Mein Mähdrescher heute, der macht kurz einen Prozess, aber vielleicht kennt ihr es noch selber oder aus Erzählungen. Früher hat man ja mit der Sense gemäht und wenn die umgefallen sind, dann sind ein paar Körner auf dem Boden. Und wenn man die Garben gebunden hat, dann blieb auch mal die ein oder andere Ähre liegen. Und Gott sagt, hey, lasst das, das ist in Ordnung. Und auch beim Wein schnippelt nicht alles weg, sondern lasst noch ein bisschen was übrig. Für die nämlich, die selber keinen Acker haben oder keinen Weinberg, dass die auch was haben. Und Gott sagte ausdrücklich, die Armen und die Fremden, also die ihren Acker vielleicht verspielt oder durch Schulden verloren haben oder die, die neu ins Land gekommen sind und überhaupt nicht die Chance haben, erstmal Land zu haben. Jetzt beim einen oder anderen klingelt da vielleicht die Geschichte von Ruth, die ist nur auf diesen Geboten von Gott zu verstehen. Ruth ist ja eine Fremde, ist verarmt und nutzt dieses Gebot und sorgt dafür die Ernährung. Ja, die sammelt eben die übrig gebliebenen Garben. Und ich finde das auch heute noch so interessant. Gibt ja gerade eine Riesendebatte um Bürgergeld und so weiter. Wenn man so will, ist Gott der Erfinder des Bürgergelds. Gott hat von Anfang an mit seinen Geboten auch die Versorgung von Armen und Fremden im Blick. Und natürlich sagt der geflissene Landeigner, hey, aber wieso soll ich da was stehen lassen? Ja, das ist doch meins. Und gesagt, hey, ich gebe dir mehr, als du brauchst, dann lass auch was stehen, dann gib von dem, was du hast, denen, die nichts haben, den Armen und Fremden. Das fand ich besonders bemerkenswert, wird auch da ganz gut ausgeführt. Bei den Nächsten werden wir wahrscheinlich das einfach abnicken, nicht stehlen, nicht lügen, nicht betrügen. Wird aber auch sehr oft behandelt und sehr genau. Niemanden berauben und erpressen. Spannend finde ich auch, dass schon damals drin steht, Menschen mit Behinderung nicht diskriminieren. Ist ja heute auch ein großes Thema. Das habe ich auch mal rausgeschrieben. Und das finde ich fast ein bisschen putzig. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und den Blinden kein Hindernis legen. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Beim ersten Durchlesen denkt man doch, ja, so böse kann man doch nicht sein, ne? Hallo, hörst du mich? Haha, du bist doch taub. Dir kann ich sagen, was ich will. Oder mal schauen, wenn wir jetzt da den Stecken hinhalten, ob der drüber fliegt. Beim genaueren drüber nachdenken gibt's vielleicht schon ein paar Leute, die das machen würden. Und das Wichtige ist ja auch, es geht ja nicht hier um das, nicht nur um das Konkrete, sondern es geht ja ums Übertragene. Und ich finde das einfach wahnsinnig spannend, wie aktuell die Bibel ist, dass Gott schon damals bei Mose sagt, kümmere dich um die Armen, um die Ausländer, um die Behinderten. Themen, die auch heute hochkochen. Und Gott sagt ganz klar, hey, du sollst heilig sein, dann verhalte dich auch so. Das wird hier spürbar. Das Nächste, sei gerecht, nicht bestechlich, nicht verleumderisch, nicht rächen. Das kann man auch zusammenfassen. Und noch was Spannendes. Ich habe es jetzt gespoilert, liebe deinen Mitmenschen wie dich selber. Die meisten, wenn ich jetzt Blanco gefragt hat, wer hat's erfunden, hätten die Leute gesagt, Jesus, oder? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der zweite Teil des Doppelgebots der Liebe. Steht auch schon im Alten Testament. Jesus hat es zusammengefasst zum Doppelgebot und er steht da voll dahinter. Aber es kommt mir keiner und sagt, Jesus hat den Glauben neu erfunden. Jesus hat die Bibel neu erfunden. Jesus war tief verwurzelt im Alten Testament. Ist ja klar, das ist ja auch Teil von Gottes Geschichte. Also, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt, das sind alle Gebote drin zusammengefasst. Und Gott an erster Stelle. Jetzt kommt ein ganz komisches Gebot. Du sollst deine Töchter nicht zur Hurerei anhalten. Entschuldigung, also ich käme nicht auf die Idee. Ich weiß ja nicht, was es da für Väter gab oder so. Aber auch hier habe ich nachgeguckt. Und das ist wohl zu verstehen, auch im Zusammenhang mit Okkulten, mit heidnischen Praktiken. Da geht's wohl eher so um Tempelprostitution oder besondere Riten oder so. Dann wird's ein bisschen klarer und nicht ganz so absurd. Aber auch hier können wir, glaube ich, getrost nicken und sagen, mach mal nicht. Das Nächste, den Tipp oder Konkretion von Heiligung, die Gott uns gibt, begegnet den Alten mit Achtung. Und auch das möchte ich gern noch mal wörtlich vorlesen, weil es gar so schön ist. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Also das lasst euch mal bitte wirklich gefallen, ihr Grauhaarigen, das darf ich jetzt mal so sagen. Und ihr Nicht-Grauhaarigen, denkt da mal dran. Du sollst aufstehen vor einem grauen Haupt und die Alten ehren. Und das finde ich wichtig, dass anständige Leute machen das auch heute noch. Also ich habe noch gelernt, ey, wenn du wo sitzt und da kommt jemand Älteres, dann steh bitte auf und mach den Platz frei. Ist heute nicht mehr selbstverständlich. Es ist wirklich die Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die nicht mehr so können. Und das finde ich auch wichtig, dass Gott es uns in Erinnerung ruft. Der Mensch ist nicht von seiner Leistung abhängig. Ich glaube, dass das in dem einen oder anderen doch so ein bisschen drinsteckt. Ich bin was, solange ich was leisten kann. Und wenn ich es nicht mehr kann, dann bin ich auch nichts mehr. Und Gott sagt, nein, dein Wert hängt nicht an deiner Leistung, weder im Positiven noch im Negativen. Habe Respekt vor den Menschen, die ihr Leben lang was geleistet haben. Und dann kommt noch was. Liebe die Fremden, heute würde man sagen Menschen mit Migrationshintergrund, genauso wie dich selbst. Und auch das habe ich nochmal mitgebracht, weil es gerade so aktuell ist. Gott sagt dem Volk Israel zu Moses Zeiten, und das gilt heute noch genauso für uns, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Das, meine Lieben, ist auch eine Ausdrucksform von Heiligung. So fremd der Gedanke vielleicht dem einen oder anderen ist. Und natürlich ist eine Frage, wie sich jeder aufführt. Aber grundsätzlich gilt es Gott, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und das Volk Israel war fremd in Ägypten. Und deswegen soll das Volk auch Fremden gegenüber nicht nur tolerant, sondern liebevoll sein. Und ich glaube, das ist auch für uns heute eine ganz große Herausforderung. Also meine Lieben, wer heilig ist, der kann nicht fremdenfeindlich sein. Das geht nicht. Das ist gegen Gottes Willen. Wozu Heiligung? Das noch zum Schluss. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Gott nichts einfach zum Spaß so macht, sondern dass bei Gott alles einen Sinn hat. Und Gott gibt diese ganzen Gebote, diese Auswirkungen von Heiligung zu einem Zweck. Wir haben es vorhin gehört, Gott ist heilig, Gott ist gesund, vollkommen im positiven Sinn, und er möchte dieses Heil weitergeben. Heiligung ist kein Selbstzweck. Das eine, das haben wir am ersten Teil der Gebote gehört, die die Beziehung zu Gott stärken. Deswegen dient uns die Heiligung, weil es unsere Beziehung zu Gott stärkt. Aber Heiligung dient auch unseren Mitmenschen, weil wir helfen, ihr Leben heil werden zu lassen. Die Liebe, das Heil, was wir erfahren, dürfen und sollen wir weitergeben, unseren Mitmenschen. Heiligung entspricht auch Gottes heiligen Wesen. Wenn wir Gottes Leute sein sollen, dann steht es uns auch gut an, wenn wir heilig sind. Und das heißt nicht perfekt, das ist mir so wichtig, weil das irgendwie in unseren Köpfen eingebrannt ist. Heilige sind die Perfekten. Nein. Heilig heißt zu Gott gehörig. Und ich habe mal den Spruch gelesen, irgendwie, Kirche soll nicht die Versammlung der Perfekten sein, sondern die Versammlung der Geheiligten, das heißt der heilig gesprochenen Sünder. Und was mir auch neu aufgegangen ist, was ich für wahnsinnig wichtig halte, Heiligung ist nicht nur auf das Jenseits beschränkt. Ja, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Natürlich, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich mit Gott lebe, dann komme ich in den Himmel. Und das ist auch wichtig. Aber es ist eben nicht nur darauf beschränkt, sondern Heiligung hat ganz konkrete, positive Auswirkungen hier im Dienst, im Diesseits. Heiliges Leben, ich habe es hier nochmal ein bisschen bildlich dargestellt, soll die Beziehungen zu stärken. Von mir, einerseits zu Gott, andererseits aber auch zu meinen Mitmenschen. Und unser heiliges Leben soll zum Heil für andere werden. Gott heiligt uns, er schenkt uns seine Liebe, er schenkt uns Gesundheit im geistlichen Sinn, und wir dürfen das weitergeben. Andere Menschen sollen durch uns heil werden. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen mehr drin im Thema Heiligung. Das ist ein wichtiges Thema und es gäbe noch viel zu sagen, aber ich habe versucht, die obersten Punkte mal zusammenzufassen. Heiligung ist keine Leistung. Das ist, glaube ich, das erste ganz Wichtige, was wir uns merken müssen. Heiligung ist ein Geschenk. Zweitens, unsere Heiligung entspricht der Heiligkeit Gottes, der will, dass alle Menschen heil werden. Drittens, Heiligung ist kein Selbstzweck. Heiligung dient uns, weil es unsere Beziehung zu Gott stärkt. Und Heiligung dient unseren Mitmenschen, weil wir helfen, ihr Leben heil werden zu lassen. Und viertens, Heiligung ist nicht auf das Jenseits beschränkt. Heiligung hat konkrete positive Auswirkungen im Diesseits. Amen. Ich bete noch. Großer heiliger Gott, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Obwohl wir unheilig sind, obwohl wir gebrochen sind, obwohl wir sündhaft sind, so anders als du es bist. Danke, dass du nicht abgehoben bist und auf uns runterschaust, sondern dass du uns die Hand hinstreckst, dass du uns von deiner Liebe, von deinem Heil abgibst, dass du uns zu dir ziehen willst. Und wir bitten dich, dass deine Liebe, deine Heiligkeit auf uns abfärbt, dass es Auswirkungen hat auf uns, dass wir Auswirkungen in dieser Welt haben können. Danke, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir durch ihn geheiligt sind. Amen.